Hier können wir sehen, was es bedeutet, einer binären Logik unterworfen zu sein. Und immer, wenn man Daten braucht, wenn man Daten produziert, zuerst einmal, was man machen muss, ist Einheiten zu produzieren und einen Raum, in einem Raum, der nicht darauf vorbereitet ist. Also die Idee war, dass der Raum durch einen Prozess verändert wird, den ich Mesoroklasmus nenne. Das Protektorat von Deutsch, Neuguinea, bestand nur 30 Jahre lang. Die Menschen unter der neuen Verwaltung lebten ohne Schrift und Geld. Meine These ist nun, dass die Technosphäre durch die Einführung von Maßstäben in die Kolonie gelangt. Das metrische System, was auch die Buchführung erkennt. Die metrische Bewegung ist ein wichtiger Prozess, um die Technosphäre einzuführen und die binäre Logik einzuführen. Das System macht den Raum operativ, um die Quantifizierung weiterzuweiten. Hängt es von einer unsichtbaren Präsenz von Standards, Maßstäben, Praktiken ab. All dies verändert stillschweigend, was Capellani die monetäre Sphäre der kolonisierten Kulturen nennt. Ein Raum, der nicht voll vorstellbar ist und keine solide Infrastruktur ist. Also die Frage ist nun, wo ist nun diese Metrifizierung? Es ist nicht nur eine Infrastruktur in der Hinsicht, dass Materie bewegt. Es ist eher solide, fest, also ein Protokoll. Als eine Idee des metrischen Systems. Es besteht aus Regeln, dem Messen von Größen und verschiedenen Praktiken unterschiedlicher Kulturen, Äquivalenten aufzubauen und Werte auszutauschen. Also letztendlich ein ökonomisches Problem. Und man kann viel standardisieren. Der südliche Pazifik hat die höchste Dichte und Pluralität von wirtschaftlichen Institutionen. Hier hat sich die ökonomische Anthropologie mit Richard Thunwald und Bronislaw Malinowski entwickelt. Anstatt einer binären Lösung oder das oktogonale System, was von IBM Mainframes benutzt wird, war das Zählsystem in der Region, konnte zum Beispiel auf der Zahl 27 basieren. In der Ostfrank ist die Zahl 27 die Grundlage und es gibt ein Zählsystem, das Körperteile benutzt und das Claudette Lean hat versucht, das für die gesamte die Region darzustellen. Also Mikro und Makro und Polynesien und er zählt ab bis zu 900 Zählsystemen und bis zu 400 verschiedene Sprachen. Auch wenn das ein bisschen übertrieben sein mag, können wir immer noch sagen, dass das eine sehr plurale Region ist. Und jeder deutsche Kolonialbeamte in Deutsch-Papua-Neuguinea war sehr, sehr schwierig, dies zu übersetzen. Und die Menschen nutzten zum Messen und vor allen Dingen für symbolisches Messen sieht so aus. Teile des Kaiserreichs nutzten dieses Perlengeld aus Palau, mit dem man alles kaufen konnte, von Liebe bis zur Macht, aber nicht Subsistenzgüter. Und einige Regionen nutzten auch Zähne und rote Federn. Das ist das Geld, das Diawara heißt, Muschelketten, die in Arm- oder Handlänge gemessen wurden. Und das war so effektiv, dass es verboten war, das zu benutzen. Und das war eine Tendenz, eher das als die Neuguinea-Markt zu nutzen. Und Perry hat herausgefunden, welche symbolische Messmethoden es gab und indigene Währung es gab, die in dem Prozess der Kolonisierung entwickeln können. Wir haben hier ein Beispiel dafür. Also mein Hauptmaterial ist eine Untersuchung. 1907 hat das Reichskolonialamt, für die Administration der Kolonien zuständig, hat gebeten, eine solche Untersuchung durchzuführen. Hat gefragt, was würde passieren, ob man ein Messwesen einführen könnte in der Kolonie. Und kurz danach wurde es an alle Außenposten geschickt. Und das war eine Strategie, die deutsche Kolonialverwaltung sehr häufig benutzt hat. Wenn Sie wissen wollen, welche Art von Sklaverei es existierte oder welches indigene Recht genutzt wird. Sie haben diese Fragebögen dafür verwendet. Und 1908 wurde ein Brief zurückgeschickt nach Berlin und darin wurde gesagt, ja, wir können hier ein Maßsystem einziehen und das Risiko ist vernachlässigbar, wenn wir das tun. Und es gibt natürlich das britische imperiale System. Es ist eine ökonomische Frage, ob man nun das deutsche, französische oder das britische System nutzt. Es könnte Auswirkungen auf den Handel haben. Eine andere Insel, die Insel Saipan, berichtet, dass sie von der japanischen Waage abhängig ist in ihrem Handel. Und niemand konnte nun sagen auf dieser Insel, ob das Äquivalent fair wäre. Und es war also eine Frage, ob es wirklich gut war, diese metrischen Maße zu haben, um zu beweisen, um zu zeigen, welches Gewicht nun wirklich gewogen wurde. Aber die große Überraschung dieser Untersuchung war, dass die lokalen Kolonialbeamten in den Inseln im Nordwesten hatten schon mit der Einführung des Messwesens angefangen. Alle ausländischen Maße, die nach dem 1. April genutzt werden konnten, wurde geschrieben. Und ich möchte dies noch ein wenig ausführen. Diese Konfiszierung, denn Fritz war sehr misstrauisch und wenn er das schreibt, dann bedeutet das, dass da diese Messung wirklich physisch entfernt wurden. Und das war eine Säuberungsaktion. Ein wichtiger Teil der Einführung ins Messsystem. Es hat nicht nur Auswirkungen auf den Handel, sondern es beeinflusst auch die lokalen Praxisen. Manuel Stamper führt zu dem Schlussfolgerung, dass alle Veränderungen im Messsystem eine tiefgehende Kolonialintervention. Und das ist genauso stark wie eine militärische Intervention oder eine Bildungsintervention, eine missionarische Intervention. Und Hector Vera aus Mexiko, Soziologe, nutzt Mesoroklasten für die Einführung des Messing in Mittelamerika. Ich habe keine Bilder für diese Zeit, aber da wir hier die Verwaltung in der ganzen Welt bewerten, die Konfiszierung von Messsystemen möchte ich hier mit Bildern aus den Philippinen illustrieren. Und ich beziehe mich auf Hector Vera und sein Hauptbeispiel ist das Quebra-Kilo im Nordbrasilien, wo neue Messeinheiten zerstört wurden. In Mexiko gab es eine Rebellion der Texinos in Oaxaca und sie wollten nicht ihre indigenen Messtechniken zerstört haben. Wir wissen von der Französischen Revolution, dass auch dort so etwas geschehen ist. 1767 da gab es auch öffentliche Verbrennungen in Tewksbury. Und in den Philippinen war das ein staatlicher Ikonoklasmus oder ein Metroklasmus. Und das ist ähnlich wie das, was in Papua-Neuguinea geschehen ist. Vera sagt aber nicht viel zu dem Prozess dieser Bilderstürmerei, aber das ist sehr ähnlich mit dem, was er beschreibt. Und wenn man sich die verschiedenen Theorien anschaut, dann könnte man wie Bruno Latour fragen, ob Bilderstürmer auch mit Hammern etwas zerschlagen und sich dann seitwärts bewegen. Und damit will er sagen, dass diese Bilderstürmerei etwas sehr Interessantes ist und wo man eine Auswirkung auf das Materielle hat und dass, wenn der Hammer nach links, also seitwärts schlägt, dass man ein symbolisches System treffen möchte. Es gibt hier diese Translation, die hier stattfindet in der Bilderstürmerei. James Simpson zeigt eine andere Logik auf, nämlich, dass es eine kulturelle Hygiene ist. Die Kinetik der Bilderstürmerei geht immer noch an und es wird immer sauberer und es wird gibt immer eine engere historische Affiliierung und das geht so weit, bis die Dekonstruktion stabilisiert ist. Und es gibt einen Trend in der Bilderstürmerei, dass man duometrische, gesäuberte Formen hat, abstrakte Kunst und das ist sehr ähnlich wie das, was im Metroklasm passiert, wenn man unterschiedliche Messsysteme einführt. Ein symbolischer Angriff und das hat eine entleerende Logik. Und es gibt auch eine öffentliche Dynamik. Wenn man eine solche Maßnahme durchführt und wenn das keine Bilderstürmerei ist und wenn nicht klar ist, wie die Öffentlichkeit reagieren wird, dann gibt es hier ein unsicheres Element in der Bilderstürmerei. Und das bedeutet, dass wir gar nicht wissen, ob jemand, der das Bild zerstört oder die Wagen in diesem Fall zerstört, erfolgreich sein wird und ob die Öffentlichkeit dann zulassen wird, dass noch weitere Dinge zerstört werden oder ob das alte System dadurch stärker wird und die Semantik dadurch weniger verletzlich wird. Und jetzt noch ein letztes Beispiel und dies kommt aus der Insel Yap und sie hatten eine ganz besondere Art und Weise, die unterschiedlichen Werte zu zeigen und zu messen. Und diese großen Steinkreise waren eine zeremonielle Währung und das Wert wird durch den Durchmesser bestimmt und das wurde ganz international gemessen. Also die Spanne einer Hand und die unteren Schichten der Inselgesellschaft waren es nicht erlaubt, Steine zu besitzen, die größer als 4 Handspannen waren. Alte Scheiben konnten bestimmte Namen haben und es war unmöglich, diese Objekte allein zu bewegen. Und das war vermutlich der Grund, warum dieses Steingelb von Yap noch eine zweite Karriere in der ökonomischen Theorie hatte, weil es ein gutes Beispiel für die Fiat-Währung war. Die Menschen haben das Geld gar nicht mit sich getragen, sondern sie haben sich erinnert, welchen Wert sie hatten und wie das der Wert transferiert wurde. In der Gesellschaft, die dort lebte, galt diese Währung. Und da war diese Währung eine Realität. Expeditionen, um das Material zu erhalten. Und es gibt hier noch eine weitere Messmethode, die hier involviert ist, weil das Material dort auf der Insel selbst gar nicht gefunden wird. Expeditionen von Abenteurern wurden gebildet und sie mussten 500 Kilometer über den Ozean reisen bis zur Insel Kunapé. Und dafür nutzten sie eine besondere Navigationstechnik, also eine andere Art, den Raum zu messen. Und das ist eines der ausgefeiltesten Beispiele nicht westlichen Wissens. Harte Arbeit und Gefahren mussten ertragen werden, um die Artefakte zurückzubringen, die wichtig waren für das Prestige und die soziale Hierarchie auf der Insel. Aber es wäre falsch, dies als einen linearen Prozess der Ersetzung zu sehen. Zeremonielle Währung blühen und bekommen eine stärkere Bedeutung, wenn sie durch die Kolonisierung bedroht sind. Und das sieht man zum Beispiel auch an der anderen Seite. Die Kolonialbeamten nutzen dann auch natürlich diese Währung. Und was sie zum Beispiel gemacht haben, war, dass sie ein Dampfschiff genutzt haben, um sie zu transportieren. Und dann gibt es ein weiteres Problem. Und dieses Problem ist wirklich die Inflation, denn diese Steinscheiben wurden immer größer und immer größer und das ist natürlich eine Gefahr für die Sozialstrukturen, für den Wert dieser Währung und die Kolonialbeamten haben dann jedoch einige dieser Steinscheiben markiert und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie 2 Buchstaben, B und A für Bezirksamt, in schwarz auf die Steinscheiben geschrieben und und dann war das ein Zeichen, dass der ursprüngliche Besitzer nun sie nicht mehr besaß und so wurden sie zu einem Art Steinscheibenkapitalist und das hat die Kolonialverwaltung genutzt. Und was ich hiermit zeigen wollte, war nämlich, wie das Messen mit all den ökonomischen Institutionen auf den Inseln eindringt. Und das ist sehr plural. Das System auf der Grundlage von 27 verschwand in den 40er Jahren und es gibt auch noch andere Reaktionen auf den Marianainseln zum Beispiel. Dort wird ein Messsystem eingeführt und die Cabo Corse in der Region.